Zunächst war das mal ein ganz persönliches Unternehmen für mich. Ich war Ende 20 und war weitestgehend ohne Vater aufgewachsen. Peter ist gestorben, da war ich noch ziemlich klein. Und ich hatte einfach immer schon eine Neugier in mir, mal mehr über ihn herauszufinden und mir ein Bild davon zu machen, wer mein Vater, den ich bislang nur aus einigen Geschichten und Anekdoten kannte, eigentlich war. Nun wäre ich nicht auf die Idee gekommen, daraus einen Dokumentarfilm zu machen, wenn ich nicht auf dem Weg der Recherche, die ich dann begonnen habe, irgendwann gemerkt hätte, da steckt eine Geschichte drin, die auch für andere interessant sein könnte. Und mein Vater hat wirklich einen ganz einzigartigen, aber irgendwie auch exemplarischen deutschen Lebenslauf gehabt. Und irgendwie habe ich gespürt, das könnte eine spannende Geschichte sein, zu erzählen. Und ja, es hat dann geklappt und ich hatte dann schließlich das Privileg, dieses sehr persönliche Projekt auch innerhalb eines Dokumentarfilms fortführen zu können.
Also es geht darum, eine Biografie nachzuverfolgen, die vielleicht so ein bisschen exemplarisch gewesen ist für eine ganze Generation und die ja sozusagen immer so eng verbunden ist mit zahlreichen Prozessen, die in diesen gesellschaftlichen Entwicklungen in dieser Zeit im Gange waren. Wenn wir uns jetzt der Biografie Ihres Vaters nähern, dann ist ja sicher eine ganz grundlegende Erfahrung für den jungen Peter Brückner der Nationalsozialismus gewesen. Also Peter Brückner ist 1922 geboren worden, hat eine jüdische Mutter gehabt, die ist unter dem Druck des Nationalsozialismus dann mit den beiden älteren Söhnen nach England emigriert, aber Peter Brückner, der ist in Deutschland geblieben. Wie hat sich denn das Leben für Peter Brückner im nationalsozialistischen Deutschland gestaltet? Wie hat er sich da vielleicht auch schon politisiert?
Also das Leben meines Vaters stand sozusagen unter dem Motto des Konfliktes mit der Obrigkeit. Also er hat in verschiedenen deutschen Systemen gelebt und stand immer im Konflikt mit der Macht. Das ist das Zeichen, unter dem sich sein Leben abspielte. Und seine Kindheit und Jugend im Nationalsozialismus war eine ganz prägende Zeit für ihn und er hat sich tatsächlich in dieser Zeit politisiert. Das ist ganz wichtig. Er hatte eine Außenseiterrolle im Nationalsozialismus. Er wusste ganz lange nicht, dass seine Mutter Jüdin war. Das hatte man ihm nicht gesagt. Er wusste nur, dass sie weg ist. Er wusste eigentlich nicht genau, warum. Und er hat das dann kurz vor seinem Abitur, hat er das dann rausgekriegt. Und er war zunächst voller Ambivalenz, würde ich mal sagen, gegenüber dem nationalsozialistischen System. Es gab bei ihm auch Momente von Faszination, die er in seinen Jugenderinnerungen auch beschrieben hat. Aber vor allen Dingen hat er das Gefühl gehabt, er muss sich da irgendwie fernhalten. Ja? Ihm gefiel der ganze Tonfall des Gehorsams, des Paramilitärischen, ja, dass jetzt alle sich unterordnen sollen und so. Das war ihm intuitiv zuwider und er hat versucht, sich rauszuziehen und seine eigenen Wege zu gehen. Und er hat seine Jugenderinnerungen unter dem Stichwort oder dem Titel veröffentlicht, das Abseits als sicherer Ort. Und dieses Abseits, das meint die Position des Außenseiters, der nicht mitmacht, der sich versucht, von der Macht und von den Zusammenhängen der Herrschaft erstmal fernzuhalten. Und ein sicherer Ort ist es deshalb, weil ihn das, so hat er das selber gesagt, vor der Faschisierung bewahrt hat. Also die Vorteile dieses Ausgestoßenseins und nicht richtig mit dazugehören, die hat er für sich selber dann gesehen, ja, und eine politische Haltung daraus bezogen. Er ist dann aber auch zu der Erkenntnis gekommen, das reicht nicht. Es reicht nicht, eine Außenseiter zu sein. Man muss auch irgendwann seiner Meinung Ausdruck verleihen und auch in Konflikt und in die Opposition gehen. Das ist dann der zweite Schritt.
Und was in diesen ganzen Auseinandersetzungen ja auch mit reinspielt und auch in diesem Widerspruch gegenüber der Obrigkeit, das macht sich ja bei Peter Brückner erstmal auch über eine Zuwendung zur Psychologie geltend. Also er hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg der Psychologie zugewandt, hat Psychologie studiert und dann eine Ausbildung zum Psychoanalytiker gemacht. Die klassische Psychoanalyse, die wird ja heute kaum noch gelehrt an den Hochschulen und Universitäten, hat vielleicht damals auch eine viel größere Rolle gespielt an der Akademie. Wie ist denn das damals gewesen? Also wie ist Peter Brückner zur Psychologie gekommen? Was war für ihn bei dieser Auseinandersetzung da prägend?
Peter ist zur Psychologie gekommen, glaube ich sagen zu können, immer schon mit einem sozialpsychologischen Interesse. Das war vor allen Dingen die Frage, wie hat es sein können, dass die meisten Deutschen sich dem Faschismus angeschlossen haben und man sagte, dem Faschismus verfallen sind, was vielleicht eine etwas merkwürdige Formulierung ist. Aber die Frage, was waren die sozialpsychologischen Voraussetzungen für den Nationalsozialismus? Das ist eine Frage, die ihn schon früh als jungen Mann umgetrieben hat, schon als der Nationalsozialismus noch da war. Und ihn hat diese Frage, glaube ich, nie wieder ganz losgelassen. Und sehr prägend für ihn ist die Freundschaft mit Alexander Mitscherlich gewesen, der als einer der ersten diese Frage im Nachkriegsdeutschland in vielen Publikationen versucht hat zu beantworten und der vor allen Dingen die Psychoanalyse nach Deutschland wieder zurückbringen wollte, denn die Werke von Sigmund Freud waren ja auch auf dem Scheiterhaufen der Bücherverbrennung gelandet. Und ja, Peter hat sich viel mit Psychoanalyse beschäftigt. Er hat aber auch, wie er das dann später hatte, bürgerliche Psychologie studiert. Erst in Leipzig und dann in Münster bei dem Gestaltpsychologen Wolfgang Metzger. Und er hat dann später versucht, eine politische Psychologie zu entwickeln. Und das meinte einerseits, dass der Blick des Psychologen notwendig ist, um politische Herrschaftsverhältnisse zu erklären. Also in der Analyse politischer Zusammenhänge ist die Psychologie wichtig. Aber er wollte auch eine politisierte Psychologie. Also eine Psychologie, die es sich zur Aufgabe macht, die Menschen zu befreien und ihnen gewissermaßen als Therapeut die Lust an der Unterwerfung und an dem Gehorsam abzugewöhnen oder abzutrainieren. Er wollte, dass die Psychologie einen Beitrag dazu leistet, die Menschen vor allen Dingen in Deutschland stärker zu politisieren und sie dazu zu bringen, dass sie ihre eigenen Interessen öffentlich selbst vertreten, anstatt sich alles vorschreiben zu lassen. Das war, glaube ich, sein großes Anliegen als Psychologe.
Und Peter Brückner, der hat dann im Jahr 1967 ja den Lehrstuhl für Psychologie in Hannover bekommen. Und es scheint mir, als ob er von dieser Position doch aus eine sehr große Ausstrahlung entwickeln konnte. Was ja auch interessant ist, wenn man bedenkt, dass er von seinem Selbstverständnis ja gesagt hat, er wirkt aus dem Abseits als einem sicheren Ort. Er hat trotzdem als Staatskritiker gewissermaßen einen Lehrstuhl inne gehabt. Er ist zu einer wichtigen Figur der Studentenbewegung der außerparlamentarischen Opposition geworden. Das heißt, Peter Brückner war ein linker Staatskritiker, Hochschullehrer. Mich würde interessieren, welche Auseinandersetzungen dem vielleicht auch vorangegangen sind. Also wir hatten bisher besprochen, dass eben ja sozusagen der Nationalsozialismus da prägend gewesen ist und die Frage, ja, wie man überhaupt dazu kommt, also was auch die sozialpsychologischen Voraussetzungen dafür sind, dass es so eine Zustimmung für so ein Herrschaftssystem wie den Nationalsozialismus geben konnte. Jetzt denke ich, dass für Peter Brückner in diesen ganzen Auseinandersetzungen, die ihn vielleicht auch zu einem linken Intellektuellen gemacht haben, dass da die Verhältnisse in der BRD in den 50er, 60er Jahren prägend gewesen sind, die vielen als versteinerte Verhältnisse vorgekommen sind. Können Sie beschreiben, wie in dieser Situation so jemand wie Peter Brückner zu einem linken Intellektuellen geworden ist?
Ja, für seinen Weg auf den Lehrstuhl für Psychologie in Hannover, da würde ich sagen, waren wahrscheinlich zwei Dinge sehr maßgebend. Das eine war die Studentenbewegung von 1968. Er setzte große Hoffnungen in diese Bewegung und vor allen Dingen der antiautoritäre Geist der frühen 68er, ja, hat mein Vater gelockt und gerufen und ihm das Gefühl gegeben, da ist jetzt möglicherweise eine Generation, die eben diese vielleicht versteinerte, eher entpolitisierte Bundesrepublik auf eine sehr heilsame Art und Weise aufmischt. Und ich denke, er wollte gerne dabei sein, er wollte diese Bewegung erforschen auch als Sozialpsychologe, er wollte sie kritisch begleiten, er wollte aber auch mitmachen und sie unterstützen. Das war sicherlich eines seiner Motive, dann auch Hochschullehrer zu werden. Natürlich musste er dann auch Beamter werden und Teil des Staatssystems sein. Aber er schreibt ja in dem Abseitsbuch auch, dass es eben nicht reicht, ein Außenseiter zu sein. Es bräuchte dann auch die Kritik im Handgemenge, wie er es nannte. Also das gemeinsame Gelände mit der Macht. Ja. Und das hat er als Hochschullehrer in Hannover dann auch tatsächlich betreten. Er ist ja bekannt geworden dafür, dass er der erste verbeamtete Hochschullehrer mit Berufsverbot war, also der mehrfach mehrere Jahre suspendiert wurde, weil der niedersächsischen Landesregierung das, was er da machte, nicht passte. Die wollten ihn loswerden. Und er hat dann auch seine eigene Position als Hochschullehrer in diesen Kämpfen gegen die Landesregierung wiederum zum Gegenstand der Diskussion gemacht, um für die Freiheit der Wissenschaft zu kämpfen, was ja ein wichtiges Ideal in einer demokratischen Gesellschaft ist.
Wenn man jetzt die Entwicklung der Studentenbewegung weiterverfolgt, dann ist ja für die 70er Jahre eine Auseinandersetzung ganz entscheidend gewesen, nämlich der bewaffnete Kampf, die sogenannte Stadtguerilla. Gruppen wie die RAF oder die Bewegung 2. Juni. Noch in diesen Auseinandersetzungen taucht der Name ihres Vaters auf. Ihm ist da vorgeworfen, ein Unterstützer der RAF gewesen zu sein. Und er ist dafür auch zeitweise von seiner Professur suspendiert worden. Sie hatten das jetzt auch schon erwähnt. Aber mir scheint es so zu sein, dass Peter Brückner da zumindest ein ambivalentes Verhältnis zu diesem Teil der Bewegung hatte. Also er hat ja zum Beispiel 1982 zusammen mit Barbara Sichtermann ein Buch veröffentlicht, Gewalt und Solidarität, das sich sehr kritisch mit der Bewegung 2. Juni auseinandersetzt und auch sehr genau die Theorie und die Begriffe kritisiert hat, mit denen die Bewegung 2. Juni ihre Praxis damals begründet hat. Trotzdem wurde ihm Unterstützung des bewaffneten Kampfs vorgeworfen. Wie würden Sie da die Beziehung Ihres Vaters zum bewaffneten Teil der linken Bewegung in den 70er Jahren beschreiben?
Also es ist erstmal völlig richtig, dass er die Gruppen in Deutschland, die damals der Meinung waren, wir müssten jetzt hier mit bewaffnetem Kampf die Verhältnisse umstoßen, sehr scharf kritisiert hat. Theoretisch, weil er hat ihre Theorie angegriffen, aber auch moralisch. Er hatte mit der RAF im Sinne von Zustimmung wirklich nicht viel am Hut. Ja. Aber gleichzeitig hat es ihn eben auch als Psychologe interessiert, wie kommen Leute dazu, in einem Land, in dem der Lebensstandard doch relativ hoch ist und so weiter und so weiter, das formal eine Demokratie zumindest ist, zu sagen, wir müssen jetzt hier als Linke zu den Waffen greifen. Und er hat einige der Motivationen nachvollziehen können, ja, und gewissermaßen so ein gewisses Mitgefühl gehabt mit der Verzweiflung, die diese Terroristen antreibt, auch wenn er ihre Mittel nie für richtig gehalten hat, ja. Das war vielleicht so ein Moment, was ihm dann manchmal als Sympathie ausgelegt wurde. Ein anderes Moment war, glaube ich, es gab so einen gewissen Bekenntniszwang damals, ja. Jeder sollte sich plötzlich vom Terrorismus distanzieren. Also nur weil man ein Linker war, musste man also öffentlich bekennen, dass man gegen die RAF ist. Und da gab es, glaube ich, bei ihm auch so eine Spur Trotz, dass er gesagt hat, ich distanziere mich nicht von etwas, mit dem ich mich nicht identifiziert habe. Ja, das ist vielleicht noch so ein bisschen so ein Nebenaspekt bei ihm. Aber ich habe mir diese ganze Geschichte natürlich angeguckt und habe nirgendwo, weder in seinen Schriften noch in seinen privaten Aufzeichnungen, etwas gefunden, was für mich darauf schließen ließ, dass er die RAF oder auch andere militante Gruppen unterstützte. Im Gegenteil, er hat sie immer sehr scharf kritisiert. Man muss, glaube ich, zuletzt sagen, dass diese ganze RAF-Geschichte vor allen Dingen ein Vorwand gewesen ist für die niedersächsische Landesregierung, die also nach Anlässen suchte, um ihn loszuwerden. Ja, dass sie ihn loswerden wollte, hatte aber letztlich ganz andere Gründe. Und die haben dann also sozusagen in dem Klima, vor allen Dingen nach der Schleierentführung und dem Mord an Schleier, dann geradezu danach gesucht, ja, wo ist jetzt was, wo wir ihn ordentlich mit von Kadi ziehen können. Und da war dieses RAF-Thema in dieser aufgeheizten Atmosphäre des Deutschen Herbstes eben genau das Richtige.
Sie hatten jetzt gesagt, dass es da bei der niedersächsischen Landesregierung eigentlich vielleicht ganz andere Gründe gegeben hat, als jetzt die vermeintliche Unterstützung der RAF. Können Sie was zu diesen Gründen sagen? Warum war denn so einer Landesregierung so jemand wie Peter Brückner ein Dorn im Auge?
Ja, erstmal war er als Professor und Beamter bekennend relativ linksradikal. Ja? Er hat Marx gelehrt an der Universität, er hat Psychoanalyse gelehrt und das waren alles Inhalte, die so, ja, gerade in Verbindung eben, dass man sagt, das ist ein Linker, die konservative Teile der Kultusbürokratie an der Hochschule überhaupt nicht haben wollten. Und man hatte das Gefühl, er ist also jemand, der zieht da vielleicht Studenten ran, die also ein oppositionelles Bewusstsein entwickeln und möglicherweise in die Radikalkritik der Verhältnisse gehen. Und das wollte man da nicht haben. Die CDU war ja dann an die Regierung gekommen in den 70er Jahren in Hannover und da gab es relativ früh schon Bestrebungen, Peter Brückner, aber auch andere Linke an den Universitäten loszuwerden. Das ist, würde ich mal sagen, so der Hauptgrund. Und dann war mein Vater auch einfach jemand, der war nicht angenehm, ja? Weil der hat sich sozusagen den Ansprüchen der Bürokratie und der Macht und der Regierung, ihn als Professor jetzt irgendwie zu maßregeln und ihm irgendwie vorzuschreiben, wie er seinen Job zu machen hat, hat sich all diesen Dingen immer sehr stark widersetzt. Ne? Er war eben das Gegenteil von einem Mitläufer oder von jemandem, der sich so einrichtet. Er war immer unbequem. Er war immer ungehorsam. Und allein das schon hat da in Niedersachsen einige Leute auf die Palme gebracht.
Wenn wir uns dem Leben und Wirken Ihres Vaters annähern, dann taucht ja auch ein Name auf, der ebenfalls wichtig gewesen ist für die APO, nämlich Johannes Agnoli, ein Intellektueller, der ursprünglich aus Italien kam, der ebenfalls in Deutschland eine Professur innehatte und der ebenfalls als Professor eine Staatskritik entwickelt hat. Pegner Brückner und Johannes Agnoli, die haben zusammen ein Buch geschrieben, Transformation der Demokratie, das in dieser Zeit für die APO ein wichtiges Buch gewesen ist. Können Sie was dazu sagen, welche Rolle Johannes Agnoli für Ihren Vater gespielt hat?
Also mein Vater war mit sehr vielen Linken aus der damaligen Zeit befreundet. Italien war auch ein wichtiger Bezugspunkt für ihn als Land, als Reiseziel, aber auch von Freundschaften mit intellektuellem Austausch. Also Peter hat den Austausch mit anderen Linken immer sehr gesucht. Und das war ja auch eine sehr gesellige Zeit damals. Und Johannes Agnoli war einer von diesen Linken, die radikale Kritik an den Verhältnissen äußerten, mit dem sich mein Vater produktiv unterhalten, auch gestritten hat. Und die haben dieses Buch, die Transformation der Demokratie, zusammengeschrieben. Da fällt nun gleich auf, dass das nicht ein homogener Text ist, sondern dass es ein Teil ist, der den Agnoli geschrieben hat, ein anderer Teil hat der Peter geschrieben. Und ich denke, die hatten ganz unterschiedliche Arten und Weisen, die Gesellschaft zu analysieren. Aber gemein war ihnen, glaube ich, schon ein Gespür dafür, dass unter der Oberfläche einer offenen demokratischen Gesellschaft eben wieder neue zementierte Herrschaftsverhältnisse entstehen oder entstehen können und ein Interesse an Möglichkeiten der Subversion, ja, also wie von unten heraus solche Herrschaftserstarrungen wieder aufgelöst werden können. Das Besondere an dem Teil von Peter, an dem Buch, war, denke ich, der Blick des Psychologen. Und das war ein Blick, der innerhalb der Linken der damaligen Zeit eher exotisch war. Die Leute kamen ja oft aus der Wirtschaft oder aus der Politologie, aus der politischen Theorie. Und dieser sehr psychologische, manchmal sogar auch ein bisschen essayistisch, poetisch, aphoristische Stil, den mein Vater hatte, der war irgendwie neu und aufregend vielleicht auch. Und er hatte so eine ganz spezielle Denke und Schreibe. Und die ist in diesem Transformation der Demokratie Buch zum ersten Mal populär geworden.
Ich würde gerne auch nochmal zu Ihrem Film selbst zurückkommen. Mich würde interessieren, wie Sie da vorgegangen sind. Also es ist ja eine Dokumentation. Sie haben sich mit zahlreichen Menschen unterhalten, die Weggefährten Ihres Vaters gewesen sind. Können Sie das mal beschreiben? Also welchen Blick wirft vielleicht dieser Film auf Ihren Vater? So also steht da Peter Brückner als politischer Mensch im Vordergrund oder eher als Privatperson. Wie sind Sie da vorgegangen?
Ja, der Film ist natürlich auch meine ganz persönliche Annäherung an einen Vater, den ich nicht wirklich kannte zu Lebzeiten. Und ich habe viel am Anfang darüber nachgedacht, ja, wie nähere ich mich dem politischen Peter Brückner, wie nähere ich mich dem privaten, wie bringe ich das denn um Himmels Willen allem zusammen? Bis ich irgendwann gemerkt habe, man kann das sinnvoll bei meinem Vater eben gar nicht trennen. Er war ein durch und durch politischer Mensch. Die politischen Erfahrungen, die er gemacht hat, die historischen Erfahrungen, haben ihn als Menschen, als Charakter gebildet, ja, aber auch umgekehrt. Also es läuft in beide Richtungen. Also er war nicht nur politisch in dem Sinne, dass er politisch aktiv war, sondern dass er auch im Privaten viel Politisches gesehen hat, aber auch im Politischen viel Privates. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, es muss beides in dem Film sein. Seine politischen Überzeugungen, seine Biografie, die Frage, wie er politisiert wurde, aber auch seine Rolle als Vater, seine Rolle als Mensch, das hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Und nun hat er da eigentlich mir eine gute Vorlage geliefert mit seinen Jugenderinnerungen, das Abseits ist sicherer Ort. Und da bringt er selber so eine Methode vor, die eigene Lebensgeschichte in einer Art und Weise zu erzählen, dass man merkt, wie die politischen, historischen und auch privaten Dinge zusammenhängen. Ja? Also in dem Denken meines Vaters war es eben nicht so, dass es einen Privatbereich gibt, in dem die Politik fehlt, sondern es war die Idee, dass wir eben auch in unseren ganz privaten Momenten von politischen Erfahrungen, Herrschaftsverhältnissen bestimmt sind, aber umgekehrt auch, dass das Feld der Politik und der Herrschaft eben auch von ganz emotionalen, menschlichen und irrationalen Aspekten bestimmt ist. Ja. Und ich bin dann so vorgegangen, dass ich gedacht habe, okay, ich kann vielleicht diese Art, auf den Menschen zu schauen, mir nehmen und das auf ihn selbst anwenden. Ja, und auch noch über seine Jugend hinaus, die er selbst beschrieben hat in seinem Buch, bis zu seinem Tod. Eine Geschichte erzählen, die einerseits sehr persönlich erzählt ist, die auch ganz viel mit mir zu tun hat, mit meinen Verwandten, ich bin ja sein Sohn, und auf der anderen Seite immer gleichzeitig auch sehr politisch ist. Und ich habe angefangen, als ich mich mit dieser Geschichte beschäftigt habe, auch über mich selbst anders nachzudenken. Also mich zum Beispiel zu fragen, ja, was hat denn eigentlich mein eigener Charakter? Was haben denn eigentlich die Dinge, die mir im Leben wichtig sind, mit den politischen Verhältnissen zu tun, in denen ich aufgewachsen bin? Und insofern hoffe ich eigentlich, dass diese politischen und privaten Aspekte eben gerade nicht auseinanderzudröseln sind in dem Film. Das war zumindest mein Ziel.
Ich würde zum Abschluss noch eine Frage stellen, die oft gestellt wird in so einem Zusammenhang, wenn man sich mit der Geschichte von einer Privatperson auseinandersetzt, die politisch gewirkt hat. Eine Frage, die vielleicht auch nicht so einfach zu beantworten ist, aber ich würde sie trotzdem stellen, vor allen Dingen deswegen, weil Sie auch gesagt haben, dass Sie gedacht haben, mit Ihrer persönlichen Auseinandersetzung mit der Geschichte Ihres Vaters, dass da sozusagen auch relevante Sachen drin stecken für andere Menschen und dass es eine vielleicht eine exemplarische Biografie ist oder eine Biografie, die was aufschlüsseln kann über eine bestimmte Zeit. Wenn man aber jetzt von heute zurückguckt, was würden Sie sagen, ist vielleicht irgendwie ein zentraler Aspekt, wo Sie sagen würden, eine Auseinandersetzung mit Peter Brückner, die ist auch für die Gegenwart immer noch relevant?
Ja, also erstmal hat er wirklich einen sowohl einmaligen als auch exemplarischen deutschen Lebenslauf. Also wenn man über ihn liest oder sich mit ihm beschäftigt, wenn man den Film sieht, dann kann man was darüber erfahren, ja, wie die Generationen in den letzten Jahrzehnten hier in Deutschland aufeinander gefolgt sind, wie Politisierungsprozesse stattgefunden haben und wie sich die Gesellschaft entwickelt hat und sich der Einzelne in diesen Prozessen fühlt. Ja. Da kann man Einsichten gewinnen. Das eine, der historische Moment. Ja. Und dann, ja, klar, wer sich für die Geschichte der 68er oder der Linken interessiert, auch für die Konflikte innerhalb der Linken, der wird bei Peter Brückner auch eine ganze Menge finden. Denn er war ja jemand, der die Linke auch immer scharf kritisiert hat. Also die ganzen Konflikte innerhalb der neuen Linken bilden sich auch an seiner Person und auch in seinen Texten immer ein Stück weit ab. Vor allen Dingen für mich ganz persönlich sind aber noch zwei andere Dinge ausschlaggebend gewesen. Einerseits die Idee seiner politischen Psychologie. Ich glaube, das ist eine Idee, die wir wieder stärker aufgreifen können. Zu schauen, wie das Politische und wie das Private zusammenhängen. Ich denke, Peter würde sich heute wahrscheinlich zum Beispiel mit so Phänomenen wie Pegida beschäftigen. Also gerade wenn man heute nach Deutschland guckt, da gibt es in einer teilweise wieder politisch aufgeheizten Atmosphäre Phänomene, die den Blick des Psychologen eigentlich verlangen. Ja. Und umgekehrt ist es auch nach wie vor so, dass politische Herrschaft kann man nicht nur rational erklären. Ja. Wie es funktionieren kann, dass Leute auch gegen die eigenen Interessen beherrscht werden, dafür braucht man, denke ich, ein politisches Repertoire, eine politische Brille auch, um das zu verstehen. Das hat sich doch gar nicht geändert. Dieses Projekt der politischen Psychologie ist aber so nur wenig weitergeführt worden. Ja. Ich denke, da kann man bei ihm noch einiges finden. Also ich denke, dass ein Stück weit für mich, als ich auch seine Texte gelesen habe, erschienen mir so die 90er Jahre, in denen ich auch sehr stark aufgewachsen bin, so ein bisschen als eine Wiederkehr der 50er Jahre, so wie Peter sie wahrgenommen hat. Ja. Also diese ganze Atmosphäre der Alternativlosigkeit, der Sachzwangpolitik, ja, aber auch der Entpolitisierung im Sinne der Spaßgesellschaft und so. Diese ganzen Phänomene sind ja sehr aktuell und die hat mein Vater in Bezug auf die 50er Jahre sehr scharf, bin ich, denke ich, oft analysiert und hat sie auch in seinen Schriften kritisiert und versucht, Gegenmechanismen zu finden. Ja. Also wer sich interessiert für diese Wiedergewinnung vielleicht des Politischen, der ist bei meinem Vater vielleicht ganz gut aufgehoben. Ja. Und die zweite Frage, die ihn umgetrieben hat, dann auch in seinen späteren Jahren, war eben auch die Frage nach der Bedeutung des Intellektuellen. Ja. Also wie kann man auch, er hat sich ja später als bürgerlichen Intellektuellen bezeichnet, wie kann ein politischer, öffentlicher Denker, welche Rolle kann er erfüllen? Und ich bin auch oft Leuten begegnet, die das interessiert hat heute, die sich deswegen mit meinem Vater beschäftigt haben. Ich denke, das sind so Momente von Aktualität oder von immer noch aktuell bleibenden Fragen.